Jetzt wird es ganz laut, sehr schön. Ja, heute ist alles anders. Also allein schon die Sitzordnung. Ihr kommt hier rein und ihr seht, die Sitze sind nicht mehr da, wo sie vorher waren. Wo ist mein Stammplatz geblieben? Hat ja keiner einen Stammplatz, aber irgendwie dann doch wieder. Heute ist alles anders. Der Pastor, unser Pastor Helmut sitzt hier und hört mir zu und ich stehe hier vorne. Heute ist alles anders. Ostern. Jesus ist auferstanden, haben wir uns zugerufen. Ab heute kann alles anders sein für dich. Ich habe euch ein paar Folien mitgebracht, aber zu Anfang brauche ich jetzt einen jungen Mann oder eine junge Frau unter 18, die kann auf ihrem Sitz sitzen bleiben, die muss aber ein Smartphone haben. Wen gibt es denn da Freiwilliges, der mir jetzt, der muss nichts weiter machen, nur einen Wecker stellen. Komm, ein Freiwilliger, Freiwillige. Da, wunderbar. Dann stell dir bitte mal den Wecker auf 11.55 Uhr, bitte. Nein, Entschuldigung. Nee, nicht gute Nacht, nein, nein. So schlimm ist auch nicht. Ich habe mich gerade, wir haben jetzt 10.30 Uhr. Ich will es ja nicht übertreiben. Mach mal 10.55 Uhr, ich habe mich versprochen. Kannst ein bisschen weniger schlafen. 10.55 Uhr, der muss wecken. Ja? Also nicht dich, sondern mehr mich. Damit ich mich nicht in der Zeit verdribbel, weil ich heute, auch das ist anders, heute, und ich bin total aufgeregt, ich weiß nicht, ob ihr das merkt, heute spreche ich hier ohne Skript. Also natürlich habe ich ein Skript. Sieht anders aus als sonst. Ist ein bisschen weniger geworden. Aber ich hoffe, da ist alles drauf. Heute geht's um Jesus. Und deswegen haben wir auch die Sitzordnung so gewählt. Deswegen haben wir hier vorne dieses Kreuz aufgestellt. Und nochmal herzlichen Dank an die Roswitha Nierhaus, die hier mit viel Herzblut ein solch wunderschönes Kreuz gezimmert hat, buchstäblich, sodass wir das jetzt hier mitten im Raum stehen haben. Genau, einen Applaus bitte. Was wäre, wenn es keine Auferstehung gegeben hätte? Ich möchte mit euch heute durch drei Bibelkapitel gehen. Nicht durch alle, aber also nicht durch die ganzen Kapitel, aber so auszugsweise. Ihr könnt euch, habt genügend Finger dabei. Wer eine Bibel dabei hat, der braucht jetzt drei Finger. Den ersten Finger, den steckt ihr in 1. Korinther 15. Den zweiten, den steckt ihr in Römer 8. Und den dritten Finger in Lukas 24. Das sind die Kapitel, durch die wir heute so überwiegend durchmarschieren. Hier und da werde ich vielleicht auch noch einen anderen Vers vorlesen, aber das sind die drei Kapitel. Könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, 1. Korinther 15, Römer 8 und Lukas 24, um die soll es gehen. Aber letztendlich soll es ja um dich gehen und um Jesus, der für uns am Kreuz ja nicht nur gestorben ist, deswegen waren wir ja vorgestern hier, sondern der, und deswegen sind wir heute hier, auferstanden ist. Jawohl, wir haben es vorhin schon mal einmal geübt, machen wir nochmal. Der Herr ist auferstanden. Und das ist streng genommen ein Bibelvers, den ihr mir hier entgegenwerft. Er ist wahrhaftig auferstanden, steht auch so in der Bibel. Da waren so ein paar Leute, die waren mächtig beeindruckt, als das so war. Was wäre, wenn... Jetzt ging ein bisschen flott hier. Was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Das ist eine berechtigte Frage, die der Paulus auch stellt. Und das ist das erste... Der erste Bibelabschnitt, den ich mit euch gerne lesen möchte, und zwar finden wir den im 1. Korinther 15, ab Vers 17. Da blättern wir mal eben rein. Ich hoffe, das klappt jetzt hier alles mit der Technik. Und ich lese den vor, 1. Korinther 15. Ich fange mal ab Vers 16 an, dann haben wir so ein bisschen so ein Warming-up. Und dann kommt quasi ab Vers 17, habe ich ihn vorne hingebeamt. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden, ist der erste Satz, den der Paulus hier im Korintherbrief sagt. Und dann geht's hier, das steht dann jetzt vorne an der Leinwand auch. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Dann ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, dann sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. So das Statement von Paulus an die Korinther. Also er stellt eine Hypothese auf, würde man sagen. Stellt euch vor, Jesus wäre nicht auferstanden. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre alles eine Illusion gewesen. Jetzt müsste der Presenter gehen, ansonsten ist da oben noch jemand. Könntest du mal weiterklicken, Nikita? Dann wäre alles eine Illusion. Dann würden wir hier einer fixen Idee nacheifern. Dann wäre der Satz, den ihr mir vorhin zurückgeworfen habt, genau genommen eine Lüge. Dann würden wir uns hier gegenseitig was vormachen. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, ich versuche nochmal weiterzuklicken, nein, will er nicht, dann musst du mir jetzt helfen, dann wäre noch die Schuld da, dann wäre die Schuld, die wir auf uns geladen haben, so sagte Paulus das ja, dann wäre die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, die läge dann immer noch auf euch. Also wir reden ja oft davon, dass Christus für uns gestorben ist. Keine Frage. Aber ich sag's mal ein bisschen salopp, das ist nur die halbe Miete. Mehr noch, sagt Paulus an anderer Stelle, er ist nicht nur für uns gestorben, ja mehr noch, er ist auferstanden. Und diese Auferstehung ist integraler Bestandteil des Evangeliums. Wenn wir die weglassen oder wenn wir sie für uns gar nicht in Anspruch nehmen oder wenn wir sagen, ja, also komm, also sterben kenne ich, habe ich schon mal gesehen, ich habe vielleicht schon mal einen Sterbenden gesehen oder einen Toten gesehen, kann ich mir was darunter vorstellen. Aber Auferstehung, bitte, werd mal vernünftig. Wenn wir so an die Sache rangehen, erweisen wir uns selber einen Bärendienst, weil wir damit Gott zum Lügner machen. So sagt Paulus es ja, dann wäre alles eine Illusion. Nächste Folie bitte. Dann wären wir nach wie vor verloren und noch ein weiter bitte. Wir wären bedauernswerter als alle Menschen. Wenn wir wirklich in diesem Leben, sagt Paulus, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus Hoffnung haben, heißt es in einer anderen Übersetzung, den kann ich zufällig auswendig, hier steht da etwas anders. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus Hoffnung haben, dann sind wir bedauernswerter als alle Menschen. Dann geht's allen anderen besser. Dann sind wir echte Deppen. Dann laufen wir einer Illusion nach. Dann machen wir uns alle was vor. Jeden Morgen neu. Wenn es denn so wäre. Wenn es denn so wäre. Es gab eine ganze Menge Zweifler. Wunderbar, Dankeschön. Es gab eine ganze Menge Zweifler. Jawohl. Die schon damals echt Stress damit hatten, mit dem Gedanken, es gäbe eine Auferstehung. Es gab sogar eine ganze Sekte, die nannten sich die Sadduzäer. Die glaubten an alles Mögliche, aber nicht an Engel. Und die glaubten schon gar nicht an eine Auferstehung. Die haben gesagt, hier, Auferstehung, so ein Quatsch. Funktioniert gar nicht. Und dann haben sie mit Jesus darüber diskutiert und haben dem irgendwelche völlig konstruierten Fragen gestellt. Irgendwelche Dinge, die absurd sind, nur um Jesus aus der Reserve zu locken. War eine ganze Sekte, eine ganze Vereinigung sozusagen, die sich zum Ziel gemacht hat, zu behaupten, es gibt gar keine Auferstehung. Aber da waren ja nicht die einzigen. Dann gab es noch ungefähr ein Dutzend Profis. Die hatten eine dreijährige, ich sag's jetzt mal ein bisschen umgangssprachlich, eine dreijährige Ausbildung hinter sich. Die sind 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. 3 Jahre waren die dabei, haben Jesus erlebt, haben Jesus gehört, haben die Wunder gesehen, die Jesus vollbracht hat. Die waren live dabei, als 5000 Menschen einfach so satt wurden von ein paar Broten und noch weniger Fischen. 5 Brote, 2 Fische. 5000. Und das waren nur die Männer. Die sind alle satt geworden, da waren die dabei. Und Jesus hat oft gesagt, ich werde sterben, ich werde in die Hände sündiger Menschen überliefert werden, aber am 3. Tag werde ich auferstehen. Den Satz haben die gar nicht mehr gehört. Da hatten die schon abgeschaltet. Petrus hat gesagt, das soll dir gar nicht geschehen. Wehe, ich gehe mit dir bis in den Tod. Erkennst du dich wieder? Wie du vielleicht auch für Gott eiferst, aber die Nummer mit der Auferstehung, ja, schon komisch. Wie soll das funktionieren? Dann gab es eine Geschichte, die möchte ich euch vorlesen. Die steht in Lukas 8, das ist jetzt ein Kapitel von denen, die ich euch vorhin nicht genannt habe. Macht nichts, ne? Ich habe aber gesagt, es sind nicht alle Kapitel dabei, die ich euch nenne. aber da ist eine kleine Begebenheit drin. Na, jetzt müsste man noch ein paar Finger mehr haben. Ach, ich erzähle sie ganz einfach. War ein Mädchen gestorben. Junges Mädchen, 12 Jahre alt, war gestorben. Und der Synagogenvorsteher, der war außer sich, hat gesagt, hier, Mensch, meine Tochter ist tot. Und hat Jesus gesagt, ich komme mal vorbei, ich gucke mir das mal an. Vielleicht kann man da noch was machen. Also ist jetzt so meine Interpretation. Natürlich kann Jesus da was machen. Und dann ging er dahin und die Leute, die ganze Familie, die ganzen Nachbarn, die ganzen, die da wohnten, die waren außer sich vor Trauer, die haben geweint, die waren völlig, klar, ne, wenn ein 12-jähriges Mädchen stirbt, da ist man natürlich traurig. Wenn ein Kind aus dem Leben gerissen wird, wenn so ein Trauerfall da ist, dann waren die traurig, natürlich waren die traurig. Aber die waren nicht nur traurig, dann heißt es, dann hat Jesus gesagt, ey, ihr braucht nicht traurig sein. Die ist nicht gestorben. Die schläft nur. Und dann sagt die Bibel, da verlachten sie ihn. Die haben Jesus ausgelacht und dann kommt ein zweiter Halbsatz, weil sie wussten ja, dass sie gestorben war. Wussten die ja. Besserwisser nennt man die, glaube ich, auch. Gehöre ich auch zu. Bin da ein ganz toller Profi. Ich weiß auch vieles besser. Ich habe einen Kollegen, der hat so eine Postkarte bei sich im Büro zumindest hängen gehabt. Ist jetzt ein böses Wort, aber das passt jetzt hier gerade mal rein. Da steht drauf, ich bin kein Klugscheißer, ich weiß wirklich alles besser. Da denkst du dir, Mann, der benimmt sich aber auch so. Der hat immer noch den letzten Satz. Der weiß immer noch mal, wie es wirklich ist. Und das waren auch eine ganze Reihe von, die alles besser wussten. Sie wussten ja, dass sie gestorben war. Steht übrigens in Lukas 8, Vers 52 für den, der es mitschreiben möchte. Oder ganz prominentes Beispiel, der Lazarus. Hör mal, der stinkt schon. Der ist schon 4 Tage im Grab. Mach keinen Quatsch. Und Jesus hat laut gerufen ins Grab hinein, Lazarus, komm heraus! Und dann nahm man ihm die Leichentücher vom Körper und der Mann hat anschließend gelebt. Also erzähl man mir nicht, es gäbe keine Auferstehung. Es gibt weitere, viele Beispiele aus dem Neuen Testament oder aus der Bibel generell, wo Menschen wieder zum Leben kamen, wo sie nicht im Tode geblieben sind. Und deswegen stellt der Paulus hier diese Idee auf, was wäre, wenn es keine Auferstehung der Toten gegeben hätte. Na, komm, einen noch hier. Das musst du bitte nochmal, Nikita. Die Technik lässt mich heute im Stich, das macht aber nichts. Lukas 24, da lesen wir jetzt wieder einen kleinen Abschnitt. Lukas 24 ab Vers 5. Das ist die Geschichte, wo die Frauen zum Grab kommen. Ich lese ab Vers 1, damit wir da wieder ein bisschen reinkommen. Ich musste ein bisschen den Text kürzen, das passt sonst nicht auf eine Folie. Ne? Deswegen, aber ihr habt ja vielleicht eine Bibel dabei, dann kannst du ja mitlesen. Ab Vers 1 heißt es, am Sabbat hielten die Frauen die im Gesetz vorgeschriebene Ruhe ein. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, der war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich 2 Männer in hell erleuchteten Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden, er muss gekreuzigt werden und wird 3 Tage danach auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu, Teil 1. Jetzt geht's weiter. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten das alles den 11 Aposteln und allen anderen Jüngern. Also die sind jetzt voll außer sich. Wir wollen uns die Situation vorstellen. Die Frauen sind jetzt total außer sich. Die haben gerade die Nachricht bekommen, ja klar, ist ja logisch, dass der Grab leer ist. Der ist auferstanden, hat er doch vorher gesagt. Sie erinnerten sich daran. Also sind die im Stechschritt zurück. Ja, sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten das alles den 11 Aposteln und so weiter. Bei den Frauen handelte es sich, die Namen schenke ich mir jetzt, ist jetzt heute gerade nicht so wichtig. Und dann heißt es in Vers 11, also Entschuldigung, Ende von Vers 10 heißt es, sie erzählten es den Aposteln, was sie erlebt hatten. Und dann heißt es in Vers 11, ich weiß gar nicht, ob die nächste Folie das zeigt, Nikita, versuch mal. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede. Ach, steht sogar unten, danke. Wunderbar, ihr passt auf, sehr gut. Sie hielten das alles für leeres Gerede und sie glaubten ihnen nicht. Ich habe viele Jahre lang die alte Elberfelder benutzt. Alte Elberfelder Übersetzung, die ist so ein bisschen hölzern. Aber die, weiß ich auch nicht, da bin ich halt mit groß geworden christlich. Alte Elberfelder ist eine Übersetzung, die ist ein bisschen scharf. Und wisst ihr, was da für ein Wort steht? In der alten Elberfelder steht wahrhaftig, und sie hielten es für ein Märchen. Da habe ich gedacht, Märchen, dass man diesen Begriff überhaupt in der Bibel findet. Also wird man ja da nicht vermuten, ja? Sie hielten es für ein Märchen. Die haben den Frauen nicht geglaubt. Wie ist das mit dir? Glaubst du, dass Jesus auferstanden ist? Sie hielten es für ein Märchen. Klick bitte mal weiter, Nikita. Christus ist aber auferstanden. Das ist eben, genau, jetzt kriegen wir die Kurve, ja? Jetzt müssen wir müssen jetzt von dem Traurigen weg, wir müssen jetzt vom Zweifel weg, wir müssen jetzt zu den Dingen, die Fakten sind. Da müssen wir jetzt hin. 1. Korinther 15 wieder zurück. Das lesen wir jetzt. 1. Korinther 15 ab Vers 1. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Das Evangelium ist die Grundlage unseres Lebens und jetzt wird ein bisschen erklärt. Und durch sie werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündigt habe. Andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, jetzt kommen die wichtigen Dinge, zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Das sind entscheidende Punkte. Es ist also fast so, als würde jetzt der Paulus hier stehen und würde sagen, pass mal auf, erstens, sagt er nämlich jetzt auch, erstens, Christus ist in Übereinstimmung der Schrift für uns gestorben. Für unsere Sünden gestorben. Punkt 1. Punkt 2. Er wurde begraben. Völlig unstrittig. Zweitens. Und drittens. Und drei Tage danach, Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der auferstanden, hat er sich zunächst Petrus gezeigt. Das war so eine 1:1-Beziehung. Petrus hat ihn gesehen. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, die meisten leben noch. Also in der Zwischenzeit nicht mehr, aber als Paulus das geschrieben hat. 500. Wie viele sind wir jetzt hier? Dieter? Wo ist der Dieter? 115. Also das Ganze mal 4 etwa, ein bisschen mehr als 4. Und wir haben unsere 500. Und dann steht irgendwo Jesus und 500 beziehungsweise 1000 Augen sehen ihn. Und die haben alle gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Der ist wirklich auferstanden. Deswegen dieses, er ist wahrhaftig auferstanden. Ja, sonst wäre alles eine Illusion. Sonst wäre alles eine Lüge. Etwas, dem du irgendwie Glauben geschenkt hast, aber hat nicht funktioniert. Wir sind ja gut in der Fabrikation von Illusionen. Wir leben unser Leben so, dass möglichst keiner sieht, wie es mir wirklich geht. Wir setzen unser Sonntagsgesicht auf, wir kaschieren unser kaputtes Leben, Wir haben die Fähigkeit besessen, Sünde wegzublenden. Wir haben ja alle reichlich von. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Gehen wir damit zu Jesus und lassen wir sie uns vergeben? Oder verstecken wir sie? Um euch das ein bisschen deutlich zu machen, habe ich seit heute Morgen, ich schwitze mir gerade echt ein ab, weil ich hier ein Sakko anhabe, was gar nicht mein Stil wäre. Ich habe es angezogen, weil ich euch etwas versteckt habe. So sieht Sünde aus. Ihr habt das die ganze Zeit nicht gemerkt, weil mein Sakko da drüber war, weil ich mich hübsch gemacht habe. Fühlst du dich ein bisschen ertappt? Weil du vielleicht auch Sünde versuchst, mit deinen Methoden zu neutralisieren, unsichtbar zu machen, fromme Vokabeln benutzen, lieb lächeln, obwohl in dir drin so richtig der Vulkan tobt. Du hast vielleicht, du bist voller Sorgen und willst die nicht abgeben, weil du liebst das Sorgen. Du magst es, wenn du Sorgen hast, weil du dich darüber definierst. Oder du trägst auf andere Art und Weise Leid. Oder du bist nicht bereit, jemandem anders zu vergeben. Das ist auch Sünde. Und all das kaschieren wir, indem wir uns irgendwelchen Fummel anziehen. Jetzt mal im Bilde gesprochen. Und dann sieht das so aus. Ne? Sünde, ich hätte jetzt fast gesagt, die stinkt. Also das ist ein altes Diensthemd, ist übrigens frisch gewaschen und gebügelt, also jedenfalls an den nennenswerten Stellen. Ja, die Ärmel habe ich mir und diesen schönen Dreck, den hat meine Tochter da drauf gemacht. Also die Johanna, die hat mir dieses nochmal so richtig versündigt, verkomplettiert, ja, genau, vollendet. Aber wenn wir das nicht zugeben, wenn du nicht zugibst, dass du Vergebung brauchst, dann hätte Jesus für dich nicht sterben müssen und auch nicht auferstehen müssen. Logisch. Da schließt sich der Kreis. Das ist wie eine Mathematikaufgabe, ist wie eine Gleichung. Wenn du das nicht zugibst, das ist der Wecker, vielen Dank, ja, jetzt muss ich ein bisschen auf die Tube drücken. Klickst du bitte mal weiter, Nikita? Da müsste jetzt gestorben, begraben, auferweckt. Hatten wir? Noch ein weiter, bitte? Jawohl, danke. Römer 8. Ich hatte euch gesagt, wir lesen Römer 8. Tun wir jetzt. Und dort lese ich den Vers 11. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen. Durch den Geist, der in euch wohnt. Und dann geht's weiter, noch ein Satz, den findet ihr vorne nicht, passt wieder nicht hin, aber ich lese ihn vor. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns, so als müssten wir unser Leben, also verpflichtet uns, ein Leben mit Jesus zu leben. Ich sag's mal mit meinen Worten. Der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, ist der Geist, der auch in dir sein kann, sein wird, sein sollte, damit du auch Leben hast. Nur, dass wir das verstehen. Gott will dich lebendig machen. Also nicht ein bisschen. Nicht so grad mal. Ne? Ich bin ja bei der Feuerwehr und da haben wir ja auch schon mal Verletzte und die müssen ja auch schon mal reanimiert werden. Und dann leben die auch wieder. Also das Herz schlägt und so weiter. Das funktioniert alles soweit wieder. Aber das ist ja nicht die Definition von Lebendigkeit. Die würden ja jetzt nicht sofort aufspringen und sagen, juhu, ne, alles ist wieder gut. Sondern die leben dann so mal gerade eben. Aber Gott möchte nicht dir ein Leben so mal gerade eben geben. Sondern Gott möchte, dass du ein volles Leben hast. Ein unglaubliches Leben. Ein Leben mit Jesus. Und was ist dazu erforderlich? Wir müssen dann versuchen, den Dreck, den wir an uns haben, der muss weg. Jetzt gleich brauche ich mal deine Assistenz, Claudi. Ich muss mal gucken, dass du das hier rausfummelst. Okay, schön. Wir müssen also den Flodder, den wir mit uns rumtragen, der muss ans Kreuz. Dann werden natürlich Dinge offensichtlich, die jetzt nicht so schön sind, zum Beispiel, dass der Sommer dieses Jahr 5 Kilo zu früh kommt. Ne? Das ist dann doof. Aber darum geht es doch gar nicht. Es geht doch darum, dass du Leben hast. Dass du ein richtiges, erfülltes, gutes Leben hast. Und das findest du nur beim Auferstandenen. Nirgendwo anders. Und ich möchte dich einladen, oder ich möchte vorher eine kleine Geschichte erzählen, um das abzurunden. Ich habe vor ungefähr 2 Monaten schon einmal an so einem Kreuz gestanden hier. Also nicht an diesem, da gab es das ja noch nicht. Etwas weiter weg im Schwarzwald. Wie ihr wisst, mache ich Männerarbeit. Ich war mit ungefähr 100 Männern unterwegs. Ich habe ein bisschen Stress hier gerade mit dem Gefummel. So. Ich war mit etwas über 100 Männern unterwegs und wir haben Abendmahl gefeiert. Mitten im Wald. Bei minus 10 Grad, keine Ahnung, war saukalt, viel Schnee. Kreuz in der Mitte, Brot und Wein. Und wir wollten haben Abendmahl gefeiert. Und wir haben Lieder gesungen und wir haben gebetet. Und da standen jetzt etwa 100 Männer vor mir. Und mir hat man die Aufgabe gegeben, das Abendmahl jetzt einzuleiten. Also für Brot und Wein zu danken. Ihr kennt das, ne? Machen wir ja auch gelegentlich hier. Und da stand ich da mit einem Gefühlsmix, den ich gar nicht recht beschreiben kann. Ich bin 2-3 Tage zuvor von zu Hause weggefahren mit der Information, dass mein Vater, der wird dieses Jahr 87 im Juli, dass mein Vater erneut an Blasenkrebs erkrankt ist. Und mein Vater ist nicht gläubig. Der will mit Jesus nichts zu tun haben. Ich habe so viel versucht. Ich habe ihm einen Brief geschrieben, 3-seitig. Ich habe mit ihm gesprochen. Ich fahre mit ihm spazieren. Ich will mit ihm über Jesus reden und er blockt ab. Und mit diesem Gefühlsmix, ich bin dann vor dem Wochenende, bin ich noch bei meinen Eltern, bin zu meinem Vater, ich sage, Papa, ich mache jetzt was ich vor dir hier noch nie gemacht habe. Ich bete jetzt für dich. Und meine Mutter, ja, endlich, mach das mal. Beten ist die einzige Option gewesen, die mir einfiel. Also habe ich für meinen Vater gebetet. Und habe mich von meinem Daddy verabschiedet, habe gesagt, Papa, du weißt genau, was zu tun ist. Das weißt du ganz genau. Das muss dir keiner erklären, auch ich nicht. Du weißt genau, du brauchst Jesus. Ja. Interessiert ihn nicht. Also stehe ich dann 3-4 Tage später an diesem Kreuz vor 100 Männern. Wir singen christliche Lieder und ich muss heulen wie ein Schlosshund. Ich habe total geweint, weil mir plötzlich bewusst wurde, mein Vater ist nicht gläubig. Der würde verloren und wird verloren gehen, wenn er nicht Christus annimmt. Und ich habe mich gefragt, wie viele von den Männern, die hier vor mir stehen, kennen Jesus auch nicht? Und wir teilen hier Brot und Wein aus. Dann habe ich ein Experiment gemacht. Und habe gefragt, ist hier jemand, der hier und heute mit Jesus reinen Tisch machen will? Der sagt, ich habe jetzt lange Zeit genug Versteck gespielt. Ich will auch mein schmutziges Hemd ausziehen. Ich will auch bei Jesus Frieden finden. Also mit dem Hemd hatte ich weggelassen, das gab es ja da nicht. Die Frage ist, ist hier jetzt jemand, der diesen Reflex hat und sagt, komm, die Gelegenheit ist günstig, ich will jetzt mit Jesus meinen Frieden haben. Als ich das im Wald, im Schwarzwald gesagt habe, dauerte das keine 3 Sekunden, dann stand ein Mann neben mir. Ich war völlig überrascht, ich muss fast sagen, ich habe da nicht mit gerechnet. Wenige Sekunden später kam der zweite. Erwachsene Kerle, Hände wie Pizzableche, stehen neben mir und sagen, ich will mit Jesus Frieden haben. Und dann sind rund 100 Männer auf die Knie gegangen und haben diese beiden Männer zum Herrn geführt. Ein Moment, den ich wahrscheinlich vorläufig nicht mehr vergessen werde. Die Frage ist deswegen hier und heute, möchtest du, ich kenne dich nicht, wir kennen uns nicht, viele habe ich sicher schon gesehen, mit den einen oder anderen habe ich gesprochen, aber viele Gesichter sind mir unbekannt. Möchtest du jetzt mit Jesus Frieden schließen, wäre jetzt die Gelegenheit. Komm hier hin zu mir und wir beten gemeinsam vor 115 Zeugen. Das ist die Chance. Du kannst jetzt den Auferstandenen persönlich kennenlernen. Und das ist keine Effekthascherei. Das ist jetzt auch kein Muss, es soll sich niemand gezwängt fühlen. Es ist eine Möglichkeit, die ich dir bieten möchte. Jetzt mit Jesus Klarschiff zu machen. Römer 8, Vers 15. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ich lasse dir Zeit zum Nachdenken. Ich komme zum Schluss, bitte. Können wir Fragen später machen? Ich würde jetzt eben... Vielleicht tue ich das. Ich tue das gerne. Herzliche Einladung hier ans Kreuz. Wir beten zusammen jetzt. Gerne. Wir können das auch gleich machen mit dem Gebetsdienst, aber wir können es auch jetzt machen. Das ist okay. Ich möchte dir eine Chance geben. Ich möchte dir eine Erinnerung mitgeben, so, das ist das Wort, was mir fehlte. Ich habe hier weiße Kärtchen. Ihr erinnert euch vielleicht vor einiger Zeit, hatte ich auch schon mal ein Kreuz dabei, da habt ihr was dran genagelt. Heute wird nicht genagelt. Vorgestern wurde genagelt. Da ist Jesus für uns gestorben. Heute ist Jesus auferstanden. Ich habe hier weiße Karten, da steht nichts drauf und das soll auch so bleiben. Diese weiße Karte soll dich daran erinnern, dass Jesus alles für dich getragen hat. Der Schuldschein, der von uns, von dir am Kreuz hing, der ist ausradiert. Ist blanko, ist nichts mehr drin. Ich möchte, dass wir uns jetzt, oder ich biete dir an, dass wir jetzt alle mal 2, 3, 4 Minuten Stille haben. Und jeder kann, wenn er möchte, nach vorne gehen und sich zur Erinnerung eine solche Karte wegnehmen. Und ich möchte nochmal erinnern, wenn jemand Gebet braucht, wir haben auch heute einen Gebetsdienst, das ist meines Wissens der Dankfried und die Elisabetta. Könnt ihr bitte mal eben aufstehen? Dankfried, wo ist er? Ah, danke schön, Dankfried und Elisabetta. Die beiden sind auch gleich ansprechbar für Gebet. Nutzt die Chance, dass wir jetzt nochmal in uns kehren und uns bewusst machen, was Jesus für uns getan hat. Und wenn du möchtest, wenn du dir das als Erinnerung mitnehmen möchtest, greift zu, sind genügend weiße Karten da. Ich möchte euch zum Abschluss noch einen Abschnitt aus Römer 8 vorlesen. Ich hatte euch gesagt, Römer 8 kommt auch nochmal. Bleib ruhig, Rudolf, ist alles gut. Alles gut. Römer 8, Vers 31 und folgende möchte ich euch vorlesen, so als Finale für heute. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja noch nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hingegeben. Wird er uns zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere schenken? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist für sie gestorben, ja noch mehr. Er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not? Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Es wäre schön, wenn jetzt zum Abschluss wir noch eine Gebetsgemeinschaft haben können.